Hallo Leute! Bevor es heute hier richtig losgeht, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Gemeinsam mit Chris von der Band Motor Jesus habe ich etwas Neues am Start. Bandsalat und Bleistift, der Podcast für Kassettenkinder. Wie der Name es schon nahelegt, ist das der ideale Podcast für alle, die in ihrer Kindheit oder Jugend mit Hörspielkassetten groß geworden sind und die genau wissen, was mit Bandsalat und Bleistift gemeint ist. Wofür benötigt man den Bleistift? Natürlich, um Herr des Bandsalats zu werden. Wenn also irgendwie bei euch etwas dabei Klick macht, dann schaltet gerne rein und hört in diesen neuen Podcast rein und lasst uns gerne einen Kommentar da. Zu finden ist er bei allen gängigen Podcast- und oder Streaming-Anbietern. Jetzt aber genug davon. Jetzt starten wir in das rein, wofür ihr eigentlich heute eingeschaltet habt.
Im Herzen und dem Mikro in der Hand sind Metal Markus und der Mike im Pott bekannt. Sie quatschen über Iron Maiden und Ed Guy. Beim Album des Monats sind auch die Hörer mit dabei. Bei Nerd Talk und Fanboy Alarm.
Kaffeeklatsch, Drehtürbands.
Willkommen, liebe Metalheads, zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast und zu einer Folge, bei der wir noch nicht wissen, mit welcher Nummer sie erscheinen wird. Gerade kurz zuvor noch haben wir die Folge mit der Nummer 129 aufgenommen und wir machen jetzt halt direkt weiter, wissen aber noch nicht so genau, wann das euren Ohren am Ende zuteil wird. Warum ist das eigentlich so? Mich haben ja schon öfter Leute gefragt, wie schafft man das eigentlich, jede Woche eine Folge zu veröffentlichen? Und die Antwort darauf ist eigentlich relativ einfach. Du musst Sachen natürlich auf Vorrat gemacht haben. Und aktuell ist die Situation tatsächlich so, dass es keine Sachen mehr gibt, die irgendwie auf Halde lagen. Und darum fangen wir jetzt halt mal mit Themen an, die man potenziell sogar viel länger am Ende dann noch ausspielen kann, als es wahrscheinlich die Spielzeit einer Folge hergibt. Das eine war eben unsere Folge von zuvor, Bands, wo Sängerwechsel eine große Zäsur irgendwie in der Geschichte dargestellt haben. Und das Thema, das wir uns heute jetzt vornehmen möchten, ist auch etwas, wo man sicherlich episch und ewig lang drüber sinnieren kann. Denn es heißt Drehtürbands und Mike, diesen Begriff hast du so wunderbar in den Raum geworfen. Erklär doch erstmal den Leuten, wenn sie die Folge, in der wir es schon mal kurz angeteasert haben, nicht gehört haben, was verstehen wir hier und heute unter Drehtürbands? Also was ist das Thema, über das wir im Kern reden möchten?
Ja, es gibt Bands, da ist die Liste der Ex-Mitglieder länger als die komplette Diskografie. Und da frage ich mich dann schon mal, warum ist das so? Und warum gibt es Bands, die zumindest zum allergrößten Teil immer noch in der Urbesetzung spielen? Und ja, dann gibt es etablierte Bands, auch wirklich große Bands, bei denen gefühlt zu jedem Album 2/3 der Mitglieder ausgetauscht wird. Und da ist dann die Frage, ist das dann überhaupt noch eine Band oder ist das Soloprojekt von 1 oder 2 Personen? Was macht denn eine Band aus und wie verändert sich eine Band von der Musik und vielleicht auch ja, von ihrem ganzen Bandgefühl her, wenn Mitglieder wechseln und vor allen Dingen natürlich regelmäßig wechseln?
Das ist nämlich genau das Stichwort, weil ich glaube, es gibt wenige Bands, die von sich behaupten können, noch nie einen Besetzungswechsel vollzogen zu haben, oder?
Würden mir sehr wenige einfallen. Es gibt, also was mir immer so als positives Beispiel einfällt, ist tatsächlich Powerwolf, die einmal den Drummer gewechselt haben, dem es einfach irgendwie zu viel wurde und man dann eben, ja, der freiwillig ausgestiegen ist und man ist auch heute noch befreundet und im Nachhinein auch sagt, boah, bin ich ein Idiot, hätte ich mal durchgehalten. Aber Powerwolf dann halt auch sagen, ja, wir haben jetzt einen neuen Schlagzeuger und den setzen wir jetzt auch nicht vor die Tür. Die zu 4/5 immer noch personell in der gleichen Konstellation sind wie zu Beginn ihrer Karriere und wie auch, glaube ich, schon in der Vorgängerband Red Aim. Also von daher, dann gibt es halt Bands, die immer noch in der Urbesetzung zugange sind. Da fällt mir immer im Rock-Umfeld tatsächlich U2 ein, die immer noch die gleichen 4 Jungs sind, die sich damals in Dublin an der Schule aufgrund von einer Zeitungsanzeige oder von einem Anzeige am schwarzen Brett zusammengetan haben. Ansonsten wird es tatsächlich relativ eng. Also irgendwo so ein oder zwei Besetzungswechsel im Laufe einer längeren Karriere hat man fast bei jeder Truppe aus dem einen oder anderen Grund.
Ja, und jetzt muss man ja auch erstmal folgende Frage stellen. Welche Bedeutung haben bestimmte Musiker überhaupt für ihre Band? Weil wir haben ja schon sehr schön über Sängerwechsel jetzt sinniert in einer der älteren Folgen. Und hier dein eingeführtes Beispiel von Powerwolf, Schlagzeugerwechsel. Ja, ist ein Schlagzeugerwechsel eine vergleichbare Zäsur wie ein Sängerwechsel?
Bei Dream Theater schon, ansonsten eher nein.
Ja, Dream Theater ist natürlich auch direkt das, was mir in den Sinn gekommen ist. Wobei da ja aber auch gilt, das liegt ja, glaube ich, nicht so sehr am Schlagzeugspiel von Mike Portnoy unbedingt, sondern vielmehr daran, dass er ja immer bei Dream Theater sowas wie das Herz der Band war, der irgendwie ja diesen hochtalentierten Haufen von Leuten irgendwie, glaube ich, zusammengehalten hat und vielleicht auch mal hier und da, was so kompositorische Dinge anging, einen John Petrucci vielleicht auch mal eingefangen hat und meinte, lass mal nicht zu sehr abdrehen oder so, oder vielleicht lass mal noch mehr abdrehen, in welche Richtung auch immer. Also ja, es gibt sicherlich Musiker, die eine bestimmte Persönlichkeit innerhalb einer Band repräsentieren. Und Mike Portnoy war und ist das sicherlich auch. Aber ich glaube nicht, dass Leute ein Problem mit dem Schlagzeugspiel bei Dream Theater hinterher hatten.
Nein, ich habe es ja in der 2025er Retrospektive-Folge auch gesagt, wenn ich es nicht wüsste, würde ich da keinen Unterschied hören. Ich bin allerdings auch kein Musiker und schon gar kein Schlagzeuger. Wo es mir aber, glaube ich, auffallen wird, ist, wenn es denn nochmal ein Album geben wird, auf dem nächsten Studioalbum von Iron Maiden, dass da sehr wahrscheinlich nicht mehr Nico McBrain trommeln wird.
Wobei da ja wirklich die Frage ist, wird es ein Maiden-Album geben? Weil man liest jetzt ja öfter mal irgendwelche Aussagen seitens Steve Harris, dass er sich eher mal so zur Ruhe setzen möchte, während Bruce Dickinson parallel ja immer davon erzählt, er fängt jetzt so richtig an. Oder auch Maiden fangen ja gerade erst so richtig an, wo ich auch denke, hast recht, die letzten 50 Jahre habt ihr nur faul rumgelegen.
Also ja, ich weiß es nicht. Also da gibt es ja auch immer noch, Nico ist ja auf dem Papier immer noch Teil der Band. Es kann natürlich auch sein, dass er das Studioalbum einspielt und der gute Paul Dawson.
Ich glaube schon, ja.
Tatsächlich dann nur live hinter dem Schemel, nein, auf dem Schemel hinter dem Schlagzeug sitzt. Da hört man es, glaube ich, weil Nico wirklich auch so ein ganz, ganz eigener Schlagzeuger ist. Aber ansonsten glaube ich, dass es auch aufgrund der modernen Produktion und der, ja, doch manchmal sehr identischen Klangbilder, die viele moderne Metal-Alben haben, bei vielen Alben tatsächlich schnurzen egal ist, wer da hinterm Schlagzeug sitzt oder auch wer da Bass spielt.
Ja, aber beenden wir erstmal das Thema um Nico McBrain, weil sein Einstieg hört man auf jeden Fall, weil wenn du Number of the Beast Back to Back mit Peace of Mind hörst, ja, hörst du das Schlagzeugspiel sofort, was jetzt kein Diss gegen Clive Bure sein soll, oder heißt der Cliff? Ich bin mir da nie sicher, wie man seinen Namen ausspricht. Aber er hat natürlich straighter und irgendwie kraftvoller gespielt, während Nico McBrain halt sehr opulent auf seinen ganzen Toms und was auch immer er hat rumtrommelt und ja auch gefühlt keinen Takt mal einfach geradeaus spielt. Der baut ja immer irgendwo was ein, wo man denkt, okay.
Er hat ja diesen dritten Arm, der immer irgendwas spielt, wo man sich fragt, womit macht er das gerade?
Wo kommt er her?
Also, das ist ja wirklich faszinierend, aber das ist was anderes. Und man hat es ja auf der letzten Maiden-Tour tatsächlich gehört. Also, da habe selbst ich als Nicht-Schlagzeuger gehört, dass da Parts nicht so waren, wie man sie gewohnt war, und dass das irgendwo ein bisschen gebremster war aufgrund seines Schlaganfalls. Schlaganfalls halt einfach. Ich spreche auch schon so als lassen wir das. Nein, ja, so viel zu Nico und dem Schlagzeuger. Ansonsten würde ich Maiden tatsächlich nicht als Drehtürband bezeichnen.
Nein, also ich würde Maiden jetzt auch nicht in diese Liste der Drehtürbands einreihen. Natürlich hat es bei Maiden im Laufe ihrer langen Karriere Wechsel auf jeder Position gegeben, abgesehen von Dave Murray an der Gitarre und natürlich Steve Harris am Bass. Wobei, das stimmt auch nicht. Dave Murray hat, bevor man aufgenommen hat, tatsächlich mal temporär die Band verlassen gehabt. Aber wenn man es jetzt wirklich auf all das bezieht, was man wirklich käuflich erwerben kann, sind das die beiden Konstanten, die immer da waren. Dave Murray und Steve Harris sind auf jedem Maiden-Album zu hören. Und hier ist ja ein ganz wichtiger Faktor, dass du den Main-Songwriter immer dabei hattest und sich ja auch, so habe ich es zumindest immer verstanden, die Leute, die ansonsten komponiert haben, ein Stück weit auch auf gewisse Vorgaben von einem Steve Harris eingelassen haben. Also für den Maiden-Sound gibt es ja irgendwie eine Formel, die sicherlich Adrian Smith und Bruce Dickinson mit ihren Kompositionen ein Stück weit aufweichen konnten. Aber du hast ein gewisses Grundfeeling von Maiden, das, glaube ich, sehr viel auch durch die Bassarbeit von Steve Harris definiert ist.
Ja, natürlich. Und ja, der Sound der Gitarren ist ein ganz eigener. Den hörst du halt auch raus. Und ja, es gibt ja Leute, die behaupten, dass man den guten Janek überhaupt nicht hören würde. Ist ja nur dafür da, wie um auf der Bühne ein bisschen zu tanzen. Aber das ist natürlich auch völliger Blödsinn. Man hört bei Maiden drei Gitarren. Sie spielen aber nicht unbedingt immer alle drei zur gleichen Zeit. Das ist allerdings wahr. Doppeln sich live natürlich auch ganz gerne mal. Aber wer das letzte Maiden-Live-Album hört und da die dritte Gitarre nicht wahrnimmt, der sollte mal zum Ohrenarzt gehen. Aber das ist wieder was ganz anderes. Wir wollten ja über Drehtürbands sprechen.
Genau, und haben hiermit schon mal für uns klar gemacht, Iron Maiden ist für uns keine Drehtürband. Und tja, womit fangen wir jetzt an? Ich hätte gesagt, wir nehmen dann mal eine Band, die uns sofort wirklich in den Sinn kommt, wenn es um Drehtür geht. Und wenn wir jetzt nicht das machen, was wir am Ende der vorhergegangenen Folge gemacht haben und uns nicht auf Deutschland beschränken, ist so die erste Band, die mir einfällt, einfach alphabetisch betrachtet, Annihilator. Weil Annihilator ist vom Prinzip ja eigentlich Jeff Waters, oder?
Richtig. Das wäre so das klassische Beispiel, wo ein Mitglied, was konstant auf jedem Album der Band zu hören ist, und ansonsten immer wieder andere Mitglieder dazukommen, die dann auch wechseln, wo ich eher sagen würde, das ist keine Band, sondern tatsächlich eher ein Solo-Projekt.
Das
unter einem Bandnamen.
Ja, also es geht ja wirklich, das ist ja wirklich paradox, bei Annihilator geht es ja wirklich sogar so weit, dass es ja das Album Remains, müsste es sein, gibt, auf dem Jeff Waters ja nicht nur Gitarre und Bass spielt und singt, was er ja auch immer mal wieder zwischendurch getan hat.
Wenn gerade kein anderer zur Hand war.
Ja, mittlerweile tut er es ja auch wieder, glaube ich. Oder hat er jetzt doch schon wieder jemanden gefunden, der singt? Ich habe irgendwann ehrlicherweise den Überblick verloren.
Ist Hugh Block jetzt nicht der Sänger? Wobei, wann haben Annihilator das letzte Mal was gemacht?
Schwieriges Thema. Das war, glaube ich, das Metal 2-Album, was ja aber so eine Zusammenstellung mit verschiedenen Sängern war. Das war ja eigentlich kein Album mit einem festen Sänger. Also, worauf ich hinaus wollte, auf dem Remains-Album hat Jeff Waters ja alles gemacht und ich glaube auch ein programmiertes Schlagzeug benutzt. Also, wenn es irgendwann einen Punkt gab, ab dem man wirklich sagen kann, Annihilator war keine Band mehr, ist das spätestens dieses Album, wo Jeff Waters alles macht und auch ein Schlagzeug programmiert, wo dann ja wirklich vollkommen klar ist, das ist keine Band, das ist ein Solo-Projekt. Nüchtern betrachtet war Jeff Waters aber auch immer der Main-Songwriter. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es überhaupt Leute gibt, die großartig Songwriting-Credits außer ihm haben.
Ich glaube, der Patton, der Sänger-Gitarrist, der über einige Alben dabei war, der hat auch Songwriting-Credits bekommen.
Ja, aber maximal Co-Credits dann. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es großartig Songs gibt, die auf einem Annihilator-Album veröffentlicht worden sind, wo nicht die Hauptcredits bei Jeff Waters liegen, außer natürlich, es wäre eine Coverversion. Also, aber ich glaube, Annihilator ist da wirklich auch so, dass Jeff Waters da auch ganz klar zu steht. Es ist sein Baby,
seine Band
oder sein Projekt oder wie auch immer. Und ich habe es zumindest auch immer so verstanden, dass er sagt, er bereut das auch gar nicht, dass er es sogar relativ cool findet, dass er sagen kann, dass er mit so vielen Leuten mal zusammengearbeitet hat.
Ja, zumal ja auch nicht jeder Wechsel heißt, dass man sich verkracht hat oder sowas. Es gibt ja
die gab's bei Annihilator aber auch.
Natürlich, aber es gibt ja mannigfaltige Gründe, warum gerade in jungen Jahren Leute Bands verlassen.
Ja, es gibt den Klassiker, ne? Jemand will heiraten oder generell sesshaft werden. Und natürlich muss man sich ja keiner Illusion hingeben, wenn du mit Musik damals wie heute Geld verdienen willst, dann bist du sehr viel unterwegs. Ja, heutzutage mehr als früher, weil das Einzige, wo du als Musiker ja noch ein paar Euronen dir verdienen kannst, ist, wenn du stetig und ständig, wie Rudolf Schenker es, glaube ich, mal gesagt hat, da spielst, wo eine Steckdose ist.
Richtig. Das ist so mit Streaming verdient kaum jemand noch Geld und mit dem Verkauf von Tonträgern auch nicht wirklich. Also wenn man davon leben will, muss man wirklich mit Sicherheit die Hälfte des Jahres irgendwo on the road sein. Und ja, das war schon in den 80ern mit Sicherheit nicht einfach und ist heutzutage aufgrund der geänderten wirtschaftlichen Bedingungen noch viel, viel schwerer.
Und ich glaube, früher war das größte Problem, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber auch eine gewisse Ungewissheit. Ne? Du weißt ja nicht, kriege ich überhaupt ein Visum, je nachdem, wo ich hin will, was hängt da alles dran? Ne? Es hängt ja manchmal auch davon ab, habe ich mir vielleicht in meinem Leben schon mal Dummheiten erlaubt, die jetzt dafür sorgen, dass ich vielleicht gar kein Visum für was weiß ich wo letzten Endes bekomme. Und also da haben wir ja auch schon in unserer Folge, als wir über 40 Jahre Live After Death drüber gesprochen haben, also zu den Zeiten, wenn du da gesagt hast, du bist auf World Tour, lass es nur mal für einen Amerikaner Europa gewesen sein oder umgekehrt, da warst du ja wirklich aus der Welt, also ne, für deine Familie oder Angehörigen und Freunde, du warst ja weg und warst ja nicht mal eben erreichbar.
Nee, es gab keine SMS, es gab kein Internet, es gab kein WhatsApp. Ich konnte höchstens anhand des Tourplanes eventuell mal gucken, wo mein geliebter Göttergatte denn heute Abend auf der Bühne steht. Aber auch mal eben anrufen und fragen, ist denn alles in Ordnung? Ging ja nicht. Wo wolltest du denn anrufen? Im Tourbus gab es kein Telefon. Also man musste dann irgendwo gucken, dass man in der Halle vielleicht mal eben irgendwo einen Münzfernsprecher oder sowas findet, wo man ein paar Mark reingeworfen hat, dass man wenigstens mal eben ganz kurz sagen konnte, ich lebe noch, es ist alles in Ordnung. Aber irgendwelche Gespräche, die länger waren oder gehaltvoller waren, die konnte man ja kaum führen, weil danach war das ganze Budget von der Tour weg. Was so ein Überseegespräch gekostet hat oder sowas.
Also, ja, das waren schon andere Zeiten. Das sind
Zeiten, die kann man sich heute kaum noch vorstellen.
Annihilator, also unser erstes Beispiel. Und ich glaube, in dem Falle ist es tatsächlich aber auch so, dass es egal ist, wer bei Annihilator spielt, weil Annihilator leben von den Riffs von Jeff Waters. Jo. Es klingt jetzt vielleicht fies, wenn man sagt, wer da singt, ist im Grunde egal, weil so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Denn ich ganz persönlich denke immer, wenn Jeff Waters selbst singt, finde ich, ist das immer so ein bisschen, jetzt nicht, dass ich sagen würde, wie man neudeutsch sagt, aber da würde ich immer denken, Mensch, Jeff, du kannst super Gitarre spielen, du kannst auch super produzieren, aber das Singen, überlass das doch mal lieber Leuten, die sich da voll drauf konzentrieren können. Wobei, das stimmt ja auch nicht, weil Dave Padden hat ja auch nicht nur gesungen, der hat ja auch noch zumindest Rhythmusgitarre gespielt.
Zumindest live, ja.
Ja, also.
Bei die Phase fand ich tatsächlich von den ersten beiden Alben mal abgesehen mit die stärkste von der Band.
Du bist kein Fan von Alison Hell?
Ist das das dritte? Ist das das vierte?
Ich dachte, du meinst die ersten beiden Alben, wo Dave Padden
eingestiegen ist. Nein, ich meinte die ersten, die allerersten beiden Annihilator-Alben.
Dann habe ich
es falsch verstanden. Und dann die Phase mit Dave Padden.
Okay, weil dann ist ja Alison Hell das Debütalbum.
Genau, alles ist gut. Nee. Sagen. Jetzt muss man passen. Oder gibt es da wieder irgendwelche geheimen, nur in Amerika in...
ja, natürlich.
Ne, in Kanada erschienenen Alben, die es europaweit gar nicht gibt, die der absolute Insider, Herr Görner, natürlich im Original verschweißt.
Nee, das ist
mit
natürlich,
Unterschrift im Schrank stehen hat.
Das war eher klassisches aneinander vorbeireden.
Ach so.
Ja, kann ich verstehen. Also Alison Hell, würde ich auch sagen, ist zu Recht ein Klassiker. Das ist schon ein besonderes Stück Musik.
Ja.
Gesangsmäßig, gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber Annihilator ist eine Band, die auch einem steten Wandel unterworfen waren. Wenn man sich das zweite Album dann anhört, das klingt dann ja über weite Strecken nicht unbedingt so wie das Debütalbum. Ne? In Nuancen kannst du das vielleicht wiedererkennen, aber ja, Jeff Waters ist halt der Man und der macht, was er will. Und das macht er, glaube ich, immer noch.
Genau. Beim Man, der macht, was er will, wäre ich dann auch bei unserer nächsten Band.
Nämlich?
Megadeth.
Oh ja. Wobei das bei Megadeth erst ab einem bestimmten Punkt so gekommen ist. Ne? Also Dave Mustaine hat, finde ich, schon zu Beginn eine halbwegs noch nachvollziehbare Bandstruktur gehabt. Also gerade wenn du dir so Rust in Peace anguckst, da hat er ein sehr ordentliches Bandgefüge gehabt, das ja, auch das ein paar Alben gehalten hat.
Hat er am Anfang ja auch gehabt.
Genau.
Was immer so ein, zwei, drei Alben gehalten hat, aber dann war der erste raus und dann folgte meistens der ganze Rest. Es gibt halt bei Megadeth so einige Phasen. Und für viele ist ja das klassische Line-Up, das mit Marty Friedman und Nick Menza und Dave Ellefson.
Genau. Was ja bei Rust in Peace genau zum Tragen
kommt. Genau, das war halt genau diese Phase, Rust in Peace, Euthanasia und das Album, dessen Namen ich immer vergesse.
Countdown to Extinction war dazwischen.
Genau. Aber es gab ja davor auch die Phase mit, ach, wie sie alle hießen.
Chris Boland und
Gar Samuelson. Genau, die ja auch aus dem Jazz teilweise gekommen sind. Was ganz faszinierend ist. Also, wer die alten Megadeth-Alben heute hört, ich weiß nicht, ob man das heute noch so nachvollziehen kann. Also ich weiß nicht, ob ein junger Metalhead sich sowas wie Peace Cells, also das komplette Album jetzt, oder
So Far So Good So What
genau,
gibt es noch, oder
genau, das Debütalbum? Das meinte ich, So Far So Good So What. Wenn die heute hören, ob die da noch irgendwas von nachvollziehen können, was da musikalisch passiert ist, vor allen Dingen, wenn man die neueren Megadeth halt kennt. Wobei, charakteristisch bei Megadeth natürlich das Songwriting, das Gitarrenspiel und der Gesang von Dave Mustaine.
Ja, und sein kauziger Gesang, also manche Leute lieben ihn, manche Leute sagen, er klingt wie Mickey Mouse. Aber man kann da, glaube ich, viel Negatives drüber sagen. Aber ich finde es auch schwierig, mir die Songs, die man von Megadeth kennt, ohne diese Stimme irgendwie vorzustellen.
Definitiv. Also, der kann nicht gut singen, Punkt. Aber er macht es gut. Er macht aus seiner Stimme das Beste, was möglich ist.
Ja, und ich weiß gar nicht, irgendwann habe ich tatsächlich, muss ich zugeben, aufgehört zu verfolgen, wer jetzt bei Megadeth eigentlich wie und wann und warum ein- oder wieder ausgestiegen ist. Ich weiß, temporär war mal der Gitarrist von Angra mit dabei, ne? Aber ist er, meine ich, auch schon länger
nicht? Nee, genau. Der gute Kiko ist auch wieder raus, wohl aus irgendwelchen familiären Gründen. Da gab es wohl irgendwie, keine Ahnung, irgendwas im familiären Umfeld, weshalb er nicht mehr dabei sein konnte und dabei bleiben konnte. Da wird ja im Moment auch gerüchtet, dass er vielleicht wieder zu Angra zurückgeht. Ob die dann mit drei Gitarristen weitermachen oder so. Ich habe keine Ahnung. Das wird ja auch noch spannend. Da haben wir auch gerade wieder einen Sängerwechsel gehabt.
Ach ja, der Edu ist wieder da, ne?
Das weiß man noch gar nicht so genau.
Ach, war das nicht offiziell?
Nee, ich hatte gedacht, das wäre eine offizielle Meldung, aber das ist wohl nur für ein Jubiläumskonzert, wo wohl alle Bandphasen einmal beleuchtet werden sollen und es da wohl so einen brasilianischen Sänger gibt, der wohl eher als neuer Sänger, Nachfolger von Fabio Lione gehandelt wird.
Okay. Spannend.
Wird man abwarten, was da kommt. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Auch das ist eine Band, ja, bei der sich viele Musiker die Klinke in die Hand gegeben haben. Nicht nur auf dem Sangesposten. Die ist aber trotzdem in meinen Ohren auch geschafft hat, immer eine gewisse Identität beizubehalten.
Angra meinst du jetzt?
Ja.
Ja, sie haben schon stilistische Schlenker gemacht. Ne?
Ja,
also
ja.
Je nachdem, wer natürlich hinterm Mikro war, würde ich mal denken, weil bei Angra ist es ja jetzt auch so, dass da ja auch viel davon abhängt, sind die Leute nur bezahltes Mitglied oder komponieren die auch, weil der gute André Matos oder Matosch oder Matus oder wie auch immer man es jetzt ausspricht, hat ja in seiner Zeit bei der Band sehr viel komponiert und hatte da seinen ganz eigenen Stempel. Und der gute Edu, wie spricht man seinen Nachnamen aus? Falaschi?
Ich würde sagen Falaschi.
Hat ja auch viel komponiert, aber natürlich in eine gänzlich andere Richtung, würde ich mal sagen. Und natürlich haben Angra ja auch immer viel mit ihren Wurzeln gespielt. Ne? Also was so aus ihrem, ja, im weitesten Sinne brasilianischen Umfeld kommt, ne?
Genau, nicht ganz so krass wie Sepultura oder Sepultura.
Sepultura klingt richtig.
Das auf Roots getan haben, aber man hat immer so ein bisschen südafrikanisches Flair, sei es in den Gitarren oder in der Schlagzeugarbeit irgendwo gespürt. Ja, Sepultura.
Ist Sepultura ein gutes Beispiel für eine Drehtürband?
Das ich finde schon, weil da ist ja auch nur noch der Gitarrist dabei und da hat sich das Besetzungskarussell auch einige Male ziemlich komplett gedreht, sodass man sich fragen könnte, ist das noch die gleiche Band?
Genau, das wäre nämlich...
Oder hätte man sich vielleicht umbenennen müssen zu irgendeinem Zeitpunkt?
Ja, genau. Also das wäre tatsächlich... Sepultura würde ich tatsächlich in einer anderen Kategorie letzten Endes sehen, genau wie du es gesagt hast. Ist das eigentlich überhaupt noch eine Band, die diesen Namen in Anführungsstücken tragen darf? So weit würde ich hierbei sogar gehen, weil wenn man jetzt wirklich mal ganz weit zurückguckt, ist das ja eigentlich die Idee von den beiden Brüdern im Ursprung gewesen, ne?
Das weiß ich nicht.
Max wer und da. Igor, wenn ich mich nicht völlig irre.
Genau.
Die ja auch dann unter, wie heißt es dann? Cavalera Conspiracy, jetzt ihre alten Alben neu aufnehmen.
Genau.
Wo man sicherlich auch vortrefflich drüber diskutieren kann, ob das jetzt Dinge sind, die man tun muss. Aber ich weiß nicht, sind denn... Also ich finde wirklich für Drehtürband wäre bei Sepultura zu wenig konstante Bewegung drin gewesen.
Das stimmt.
Also das ist ja wirklich so... Da fragst du dich wirklich eher, ist das noch die gleiche Band?
Das stimmt. Das wäre fast ein Thema für einen anderen Kaffeeklatsch.
Ja. Bands, die nichts mehr mit ganz früher zu tun haben, weil keiner mehr von ganz früher dabei ist.
Aber wo du gerade ganz sagst.
Ganz? Oh ja, ich weiß, was kommt.
Guns N' Roses.
Ja.
Da ist ja außer Imperator Axel auch irgendwie und jetzt mittlerweile wieder Slash. Niemand mehr dabei, wo man sich auch fragen kann. Aber auch zwischen Appetite for Destruction und den Use Your Illusions Alben hat sich da ja schon einiges getan. Schlagzeuger raus, Izzy ist dann, glaube ich, nach den Illusions Alben, aber noch vor der Tour ausgestiegen.
Ja, oder während,
der Tour. Ja, wobei bei Guns N' Roses hat es ja tatsächlich viel mit gewissen Substanzen und einem gewissen Rock'n'Roll-Lifestyle, den man in den Ende der 80er, Anfang der 90er noch leben konnte, zu tun gehabt, dass die Leute einfach ja die Wahl hatten, ich verlasse diesen Zirkus oder man findet mich irgendwann tot im Tourbus.
Was bei Guns N' Roses gar nicht so abwegig gewesen ist, ne, wenn man gehört hat, was zum Beispiel Slash, zum Beispiel
Beispiel?
Das weiß zum Ballspiel. Was zum Beispiel der gute Slash so an der Substanz, den an Jack Daniels, glaube ich, auch so weggetrunken hatte. Also,
ja, da gibt es ja einige Geschichten auch von Vorbands, die mit Guns N' Roses zu der Zeit von den Illusions. Von den Use Your Illusions Alben getourt haben, die Geschichten erzählen, wogegen die von Mötley Crüe mit The Dirt irgendwie wie ja, die Beschreibung von einem Kindergeburtstag in der 6. Klasse anmutet. Ja, das Guns N' Roses ist Guns N' Roses noch die Band, die es damals war? Nein, natürlich nicht. Da liegen Jahre zwischen. Die Leute sind erwachsen geworden, die sind jetzt auch schon alle über 60 und nicht mehr Anfang 20 wie damals, als sie Appetite for Destruction eingetrümmert haben.
Ja, aber bei Guns N' Roses, ich weiß nicht, also hier finde ich auch, da sind zwar auch Wechsel vorhanden, aber die sind in meiner Wahrnehmung gar nicht so krass, wie es halt bei anderen Bands wirklich ist. Das Problem bei Guns N' Roses in Anführungsstrichen ist ja schon, die haben ja gar nicht so viele Alben, dass man sagen kann, auf jedem Album gibt es einen signifikanten irgendwie Besetzungswechsel zu aber beklagen.
Dann habe ich eine Band, wo das so ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Death.
Ja.
Ja, die mit ihrem Bandnamen auch mal eben ein Genre begründet haben.
Ja.
Und auch da, außer dem guten Chuck, ist so ein bisschen wie bei Annihilator, der Gitarrist ist der Einzige, der die ganze Zeit dabei geblieben ist, der Main Songwriter. Und ansonsten hast du da ja wirklich auf jedem Album andere Musiker. Vielleicht mal mit einer Ausnahme, aber der Großteil hat ja gewechselt.
Und hier ist die Situation ja wirklich ähnlich wie bei Annihilator, weil ich glaube, niemand würde eine Diskussion darüber anfangen, dass Death die Band von Chuck war, immer, auch auf Lebzeit war und auch nach seiner Lebzeit es bleiben wird.
Genau.
Weil ja auch da sich jetzt wirklich lange Zeit niemand irgendwie dran getraut hat. Aber jetzt so ganz aktuell gibt es so eine, wie heißt das dann? Beyond Death oder so, wo man jetzt auf Tour geht und alte Sachen zum Besten gibt? Irgendwas
ist da, ja. Mhm. War oder ist auf Tour, genau. Wo, ja, sind das ehemalige Mitglieder dann oder sind das nur Death-Metal-Musiker, die sagen, wir machen das? Da bin ich ganz ehrlich, das ist einfach nicht mein Genre, da bin ich nicht so drin. Aber bei Death ist es ja auch so, wenn man sich das erste oder die ersten zwei Alben anhört und dann die letzten anhört, das sind ja Quantensprünge in dem, was da musikalisch passiert.
Ja, klar. Ich meine, ganz am Anfang geht Death ja vergleichbar vielleicht in so eine Richtung wie Creator ganz früher, ne? Dass man sagt, man weiß zwar nicht so richtig, was man tut, aber man hat unglaublich viel Energie und Herzblut und lärmt, ohne dass ich das jetzt so böse meine, wie es klingt, einfach mal drauf los. Aber du merkst ja schon sehr klar, dass der gute Chuck eine sehr klare Vision davon hatte, was er möchte und dass er eben nicht, ne, drei Akkorde für ein Halleluja machen möchte, sondern wirklich komplexe Dinge machen möchte. Und das entwickelt sich ja auch sehr konstant. Ich finde es jetzt schwierig zu sagen, welches wohl das beste Death-Album ist, weil jedes Album irgendwie so einen ganz bestimmten Vibe atmet, der sehr schön ist. Also selbst das Debütalbum Scream Bloody Gore kann ich mir auch vom heutigen Standpunkt noch sehr gut anhören, wenn man halt im Hinterkopf hat, was das Ganze ist und was es sein wollte damals. Klar, du darfst natürlich nicht direkt danach Symbolic anmachen oder umgekehrt, erst Symbolic und dann Scream Bloody Gore. Da wird man sich auch fragen, okay, was da passiert? Aber das ist natürlich ja auch schön, ne, wenn du wirklich sagen kannst, hey, hör dir das mal an, womit man angefangen hat und wo man dann ein Jahrzehnt später angekommen ist. Also das ist ja schon wirklich, wie du schon gesagt hast, das ist absolut ein Quantensprung. Und hier ist es sicherlich auch so, dass, glaube ich, Chuck dann auch ohne Gefangenen zu machen gesagt hat, wenn jemand da nicht mitziehen kann bei dem, was ich will, dann kann ich diese Person nicht gebrauchen. Mag hart klingen, aber wenn ich eine Vision habe und weiß, wie ich klingen möchte und merke, jemand ist dazu nicht in der Lage oder ist nicht bereit, das mitzugehen, muss man halt manchmal auch Konsequenzen ziehen. Und vielleicht ist das ja ein Grund, warum es so manche Drehtürband letzten Endes gibt.
Ja, bestimmt.
Also technische Fähigkeiten können ein Hemmschuh sein.
Man entwickelt sich musikalisch ja eventuell auch nicht immer gleich schnell weiter. Und bei Maiden ist Clive Burr ja auch gegangen worden, weil sein Schlagzeugspiel den Visionen, die Steve Harris für seine Songs hatte, einfach nicht folgen konnte.
Ja, also das ist halt, glaube ich, schon so. In Statements heißt es ja oft, musikalische und persönliche Differenzen. Also persönliche Differenzen ist immer was, wo ich denke, okay, das kann man nachvollziehen. Das ist halt wie, es kennt jeder. Man lebt sich irgendwann vielleicht auseinander und dann ist es halt so.
Ja.
Während musikalische Differenzen, das kann ja alles und nichts bedeuten. Ne? Also das kann ja heißen, irgendeine Band hat eine Erfolgsformel gehabt und irgendjemand sagt, ich möchte da aber mal raus ausbrechen und alle anderen sagen, bist du bekloppt, das funktioniert doch nicht. Oder auch genau umgekehrt, ne? Dass die ganze Band sagt, wir möchten jetzt mal was ausprobieren und eine Person sagt, ihr seid bekloppt, das wird doch nicht funktionieren. Ne? Also sowas sind natürlich schnell Dinge, wo ich mal denke, die dafür sorgen können, dass man sich von Musikern eben wirklich rein auf musikalischer Ebene trennt. Auch diese handwerklichen Fähigkeiten, die nicht voll erreicht werden können, kann ich mir auch vorstellen, weil, keine Ahnung, also gerade auf Tour zu sein, ist ja eine körperliche Belastung zum Beispiel. Also jemand kann ja ein 1A-Studiomusiker sein, der dir im Studio das tollste Gitarrensolo hinlegt oder der tollste Schlagzeuger, der die filigransten Tompläufe dir eintrommelt, der es aber einfach nicht schafft, dauerhaft diese Belastung auf Tour zu wuppen. Also das sind ja alles Dinge, die für mich musikalische Differenzen bedeuten können. Mhm. Dass man sagt, das funktioniert so nicht.
Ja, oder einfach keine Bühnenpersönlichkeit ist. Also.
Ja, kann ja auch sein. Die Frage ist immer, kickt man dann jemanden raus oder sagt jemand vielleicht auch selber, Leute, mit dem, was ihr möchtet, das kann ich nicht. Und sei es sowas wie, ja, wir verkleiden uns, gehen auf die Bühne und machen irgendeinen Unfug. Also ich glaube, wenn jemand bei den Grail Knights spielen möchte, der nicht damit klarkommt, der hat, glaube ich, schnell ein Problem zum Beispiel.
Ja, das wird wohl so sein. kommen wir nochmal zurück auf die Besetzungswechsel, zum Beispiel bei Megadeth oder auch bei Annihilator. Findest du denn, dass sich die Bands musikalisch sehr stark verändert haben, dadurch, dass neue Leute dazugekommen sind? Oder ist es bei denen so, dass tatsächlich der Main Man, Mustaine bzw. Waters, so einen Einfluss und so eine ja, starke Handschrift hat, dass man diese Bands immer wiedererkennt?
Also bei Annihilator würde ich wirklich sagen, Jeff Waters ist a man und alles andere ist egal. Abgesehen davon habe ich ja vorhin schon gesagt, er sollte nicht singen. Ne? Also ist halt meine Meinung. Tut mir leid, Jeff, wenn du das hörst. Nein, natürlich nicht. da denke ich das schon. Bei Megadeth muss ich schon sagen, dass zumindest ja einige Leute auch kompositorische Einflussnahme hatten oder gerade Marty Friedman ja doch eine sehr außergewöhnliche Solo-Gitarre spielt. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, spielt ein Chris Poland keine außergewöhnliche Solo-Gitarre. Aber hier würde ich schon wirklich sagen, dass du da Unterschiede durchaus raushören kannst. Ich bin mir, das ist aber halt das Problem, was bei so alten Geschichten auch immer Hand in Hand geht, liegt das vielleicht auch an der Produktion an sich. Also gerade wenn du jetzt Schlagzeugspiel nimmst, alte Produktionen, wenn du mal noch weiter zurückgehst, so Black Sabbath Sachen, da klingt ein Schlagzeug ja, sorry, scheiße, da hörst du von dem Schlagzeug ja nichts. Da hattest du ja gar nicht die technischen Möglichkeiten. Da war ein Schlagzeug für den Beat da. Ne? Da hörst du eine Bassdrum, da hörst du eine Snare, du hörst ein paar Becken. Klar, du kannst auch Toms hören, aber du hast ja gar nicht damals die Möglichkeiten gehabt. Also von daher bin ich, was sowas angeht, gerade was Schlagzeugspiel angeht, mir immer sehr unsicher, ob man so bei 70er und 80er Jahre Produktion wirklich sagen kann, durch einen Schlagzeugerwechsel hörst du signifikant was raus. Und auch bei Gitarren, weil ich mir auch nie sicher bin, inwieweit sind Soundsachen wirklich jetzt gewollt oder inwieweit ist das nicht anders möglich.
Also bei Megadeth ist es mir wirklich krass aufgefallen. Klar, die Stimme hält das erstmal irgendwo zusammen. Ich habe eine Best-of von Megadeth. Anthology heißt die, glaube ich. Mhm. Die ist halt auch von chronologisch angeordnet. Und wenn man die von Anfang an durchhört, klar, soundmäßig hörst du natürlich einen Unterschied, gerade zwischen dem ersten Album und auch schon zu P-Cells.
Oh ja.
Und dann, wenn man das chronologisch hört, fällt es einem gar nicht so auf, dass, wie sehr sich das Ganze verändert hat. Wenn man das Ding aber mal auf Shuffle hört, dann meint man schon manchmal, das sind zwei verschiedene Truppen, die da spielen.
Ist es gerade auch.
Ja, genau, da, genau, ist es auch. Haben nur den einen Gitarristen und in Personalunion den Sänger gemein. Also aber da merkt man tatsächlich schon einen ziemlich krassen Unterschied, gerade in der in Anführungszeichen kommerziellen und der darauf folgenden etwas orientierungslosen Phase mit Risk.
Fing die mit Risk an? Oder?
Nee, Cryptic Writings war auch ja, schon, aber auch bei Cryptic Writings waren die Songs noch gut.
Kann man jetzt so oder so sagen. Ich finde, auf Risk sind auch ein paar durchaus spannende Songs, aber natürlich ist da auch Kram bei, wo ich mich auch frage, oh Dave, was hast du da vorgehabt? Sowas wie Redline, so heißt der Song, glaube ich, was ja so ultra-radio-kompatibel ist, dass man sich schon fragen kann, oh Mann, Dave, ist das der gleiche Mann, der Holy Wars komponiert hat?
Mhm. Genau, also da finde ich schon, dass es sich irgendwo bemerkbar macht. Natürlich irgendwo mit einem gewissen Zeitgeist-Einfluss. Man muss natürlich jedes Album irgendwo auch in den Kontext setzen, weil der Metal hat nun mal ein bisschen gestruggelt Anfang, Mitte der 90er, wobei Megadeth ja gerade in der Phase eigentlich ihre Hochphase hatten.
Ja, also Megadeth haben ja mit
Euthanasia, Countdown to Extinction und
ja, mit Symphony of Destruction.
Symphony of Destruction, auch, ne, da hat es ja angefangen, genau, wo sie wirklich mit der Friedman und
Nick
Mensa-Besetzung wirklich ja ihren kommerziellen Peak hatten und dann halt eben irgendwie etwas orientierungslos geworden sind, ob des Zeitgeistes, der sich da bemerkbar machte und ja halt auch wieder, die Band war ja nie diversen Substanzen sehr abgeneigt, um das mal ganz vorsichtig zu sagen, da sind dann natürlich auch Egos aufeinander geclasht.
Aber findest du denn jetzt wirklich, dass man einen signifikanten Unterschied zwischen Chris Poland und Marty Friedman hört? Also wirklich vom Gitarrenspiel und von, ich würde sagen, von der Soloarbeit schon.
Von der Soloarbeit ja. Ich finde, die Gitarren auf Peace Sells und auch auf So Far, So Good, So What sind etwas chaotischer. Also da merkt man, dass die Musiker aus einem ganz anderen Umfeld kommen und nicht aus dem Rock- oder Metal-Umfeld. Und das setzen die da teilweise auch um. Also wer sich da in die Songs mal die erste Schicht, die man so als erstes wahrnimmt, wegnimmt, dann passieren da teilweise unglaubliche Dinge auf den Seiten. Das ist schon, also das höre selbst als absoluter Nicht-Musiker raus. Und da passieren halt Sachen, die nicht 0815 Metal sind. Und bei den späteren Megadeth-Alben, ja, da sind auch noch sehr abgefahrene Sachen dabei, gerade im Solo-Bereich, aber da ordnet man das doch ein bisschen mehr dem Song unter.
Also es wirkt in Summe, ich würde mal sagen, durchdachter, ne? Nicht so ein bisschen improvisiert von der Grundidee her.
Genau, durchdacht ist vielleicht auch ein gutes Wort, ja, genau.
Das kann man ja mögen oder auch nicht, ne? Aber es ist auf jeden Fall das, was wir ja beide meinen. Wenn du dich wirklich mal bewusst hinsetzt und auf Soloarbeit achtest, wird dir ein Unterschied zwischen einem Chris Poland und eben einem Marty Friedman definitiv auffallen. Auch wenn du null Ahnung von irgendwie Gitarre spielen hast oder was da jemand spielt oder wie kompliziert das ist. Es muss ja nicht heißen, nur weil irgendwas chaotisch klingt, dass es vielleicht drauf losgespielt ist. Es kann ja sein, vielleicht ist das ja total durchdacht, aber man versteht es nur ganz einfach nicht.
Ja, ja, dann hast du bei Megadeth ja noch eigentlich die fast zweite Konstonante. Was ist denn so eine
zweite Konsonante?
Gott, Konstante neben dem guten Dave Mustaine, den zweiten Dave am Bass.
Ja.
Dave Ellefson, der ja...
Der Sohn der Elfe.
Besser als Dickinson.
Oh je.
Der ja auch ewig dabei war, dann raus war, dann irgendwie wiedergekommen ist, aber auch nur noch als Hired Gun und dann ja die Band auch wieder verlassen musste wegen irgendwelcher unschönen Dinge, die er online in Chats getan hat, mit denen der wiedergeborene Christ Dave Mustaine dann nicht mehr klarkommen konnte. Und
Mike, lass uns das Fass nicht aufmachen. Ah, ja, allein über Dave Mustaine als Person könnten wir wahrscheinlich 3 Stunden reden, wie er sich... Der Mann ist bestimmt nicht dumm.
Alles andere als das.
Aber ich habe mal irgendwo so schön über ihn gelesen, dass er sehr starke narzisstische Züge hat. Es, finde ich, tritt in manchen Aussagen, die er manchmal tritt, doch schon sehr zutage. Also, dass er eine hohe Meinung von sich selbst hat und sich selbst schon ziemlich geil findet. Aber ich finde, das steht manchmal auch im krassen Widerspruch, wenn er dann immer diesen gekränkten, rausgeworfenen Typen bei Metallica gibt. Ich meine, es steht mir nicht zu, darüber zu äußern. Ich weiß nicht, wie krass es für ihn als Mensch psychologisch betrachtet war. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass es wirklich hart sein muss, wenn er Metallica im Radio hört und denkt, scheiße, ich hätte dabei sein können. Das steht für mich manchmal aber halt im Widerspruch zu seinen großkotzigen Aussagen. Also, richtig, er ist schon eine sehr schwierige Persönlichkeit. Ich habe mal in einer Bravo, schlimm, dass ich das sagen muss, gelesen, dass er in seiner Band gern der General genannt wird. Ich glaube, das habe ich sogar in unserer Kaffeeklatsch-Folge Musikzeitschriften mal zum Besten gegeben.
Wobei in den aktuellen Interviews, die ja jetzt wegen des gerade veröffentlichten letzten Megadeth-Studioalbums überall zu lesen sind, ist er teilweise auch sehr reflektiert über seine Vergangenheit und die Person, die er heute ist, wäre er, glaube ich, an manchen Stellen früher im Nachhinein gerne gewesen und hätte einige Dinge vielleicht anders entschieden, aber ja.
Wer kann das nicht von sich sagen.
Richtig, genau. Aber es ist halt so, auch Fehlentscheidungen, die man in seinem Lebensweg getroffen hat, haben einen heute dahin gebracht.
Es ist natürlich eine andere Qualität, ne? Wenn du eine Person im weitesten Sinne des öffentlichen Lebens bist und alle oder ein Großteil deiner verbalen Ergüsse dann irgendwo schriftlich festgehalten ist, das macht es dir natürlich schwerer, ne? Als wenn man einfach, keine Ahnung, im kleinen Kreis von 4 Personen mal irgendeine dumme Bemerkung gemacht hat, wo man gemerkt hat, die war ziemlich hohl. Also von daher... Ja, aber das ist halt das kalkulierte Risiko, wenn man im Rampenlicht steht. Man muss sich immer darüber im Klaren sein, was ich so von mir gebe. wird relativ schnell ungefiltert seinen Weg nehmen und Leute werden es interpretieren.
Genau. Und heute ja noch schlimmer als früher, wo jeder Idiot ein Handy oder ein winziges Aufnahmegerät in der Tasche haben kann und irgendeine blöde Bemerkung, die man vielleicht auch in trunkenem Zustand macht, dir deine Karriere ruinieren kann.
Ja, vor allem, weil du ja ganz schnell heutzutage Sachen vollkommen aus dem Kontext reißen kannst.
Siehe Phil Anselmo. Ja, man hebt nicht den rechten Arm, aber in Amerika ist es nun mal nicht verboten. Und der war doof in dem Moment und der war betrunken und Gott, und schon hast du den Ruf weg, dass du quasi der neue Führer von Amerika bist.
Wobei der gute Phil ja generell bekannt war für ein paar Entgleisungen und sein Mindset natürlich manchmal schon etwas fragwürdig erscheint.
Ja, natürlich, ich will das jetzt gar nicht entschuldigen, aber früher hätte da kein Mensch drüber gesprochen und oder vielleicht irgendwer mal irgendein Gerücht wäre vielleicht durch die Gegend gegeistert, aber das wär nie ein Problem gewesen. Also ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass man so unter dem Brennglas steht permanent, lassen wir auch mal dahingestellt sein. Ja. Eine andere Band, die einen sehr signifikanten Besetzungswechsel hatte, waren Sabaton.
Findest du? Okay.
Ja, da ist ja mal eben, auch Sabaton waren ja eine ganz natürlich gegründete Band aus Jungs aus Falun in Schweden.
Korrekt.
Und dann gab es war das vor oder nach Carolus Rex? Jetzt muss ich echt überlegen.
Es ist parallel mit der Albumveröffentlichung
erfolgt. Genau, so war das. Im Album oder auf dem Album sind noch die alten Musiker und danach auf Tour ist man mit den neuen Musikern.
Aber ich glaube, schon im Booklet wurden sie dann alle als Hired Guns angegeben. Okay, also nicht als Bandmitglieder, meine ich. Bandmitglieder waren zu dem Zeitpunkt nur Joakim Broden und Per Sundström heißt der, ne?
Genau, und da ist es halt einfach so, dass die beiden Köpfe der Band oder die Hauptfiguren, Songwriter, wirklich eben all-in gehen wollten mit der Band und die anderen teilweise Jobs hatten, Familien hatten, Kinder hatten und sich tatsächlich geschlossen dagegen entschieden haben, diesen Weg mitzugehen, dieses straffe, auf Jahre durchgeplante Programm mit zighundert Konzerten und dem Arbeitspensum, dem die beiden sich verschrieben haben, die ja wirklich ihr Leben für Jahre in diese Band gesteckt haben, einfach nicht mehr mitgehen wollten. Hat es tatsächlich nicht an Musik gelegen oder dass man sich nicht mehr mochte, sondern es war einfach die Entscheidung, nee, das können wir nicht. Das wollen wir in dem Moment nicht.
Da ist aber auch niemand böse drüber, weil die haben ja im Nachgang dann die Band Civil War gegründet.
Ja.
Und Civil War haben ja auch öfter mal als Vorband bei irgendwelchen Events von Sabaton dann gespielt. Ne?
Also oder auf dem Wacken-Konzert mit den zwei Bühnen, alle Musiker irgendwo wieder beteiligt waren. Also kein böses Blut, sowas gibt's auch. Ja gut, und danach hat's dann noch mal ein oder zwei Wechsel an der Gitarre gegeben.
Ja, aber auch so eine Geschichte mit mal rein, mal raus.
Genau,
ne?
Genau.
Mit Tommy Englund.
Und Tommy Johansson.
Johanns Dotter. Wie dem auch sei, ja. Das ist aber auch wirklich eine Sache, die ist in der Presse, finde ich, aber auch ganz klar so kommuniziert worden, dass es wirklich hieß, nein, wir haben uns jetzt nicht zerstritten. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen und gerade Joakim Broden und Per Sundström haben da ja sehr klare Vorstellungen von. Irgendwann gab es mal die Aussage, es gibt ja zwei Stufen, wenn du Musiker bist. Du stellst dir die Frage, kann ich jetzt gerade von der Musik leben und kann ich auch nach der Musik noch irgendwie leben. Und das zeigt ja ganz klar, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt gerade im Moment davon leben kann, muss ich aber das auf so ein solides Fundament stellen, dass ich, klingt jetzt ein bisschen blöd, genug Kohle anhäufen kann, dass ich auch hinterher, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, warum auch immer vielleicht auf Tour zu gehen, dass ich dann immer noch leben kann. Und man sieht ja, Sabaton haben das so konsequent durchgezogen mit ihrem Album Tour. Album, Tour. Und du kannst sagen, was du willst. Mit jedem neuen Album sind die Tourneen größer geworden.
Auf jeden Fall.
Früher hätte man drüber, also Sabaton haben zur The Art of War ihr Kickoff, glaube ich, im Turok gehabt und auch ihren Tourabschluss im Turok. Stell dir das heute mal vor.
Ja.
Sabaton im Turok bei Peter.
Ja. Naja.
Da ist vielleicht dann die Entourage, die auf Tour ist, ist dann vielleicht im Turok.
Die wollte in der Köln Arena spielen und das Ding voll machen, bis unter den Rand. Also Das ist schon echt, wie gesagt, die Karriere von Sabaton finde ich beeindruckend. Es nimmt dem Ganzen dann aber natürlich auch so ein bisschen diese Romantik, wenn man, ja, wenn man dieses Masterplan durchgetaktete, was ich ja nicht nur auf Tourneepläne, ist ja völlig klar. Ich kann nicht morgen in der Westfalenhalle anrufen und sagen, hey, habt ihr übermorgen Zeit, könnten wir da spielen, ist da frei. Das muss geplant werden, auch auf 2, 3, 4 Jahre teilweise im Voraus schon mal grob. Aber bei einer Band wie Sabaton ist es halt das gesamte Business, was dahinter steht. Das ganze Merchandise, die Zeitungen, die YouTube-Shows und so weiter und so fort, was sie da alles gemacht haben und sich eben wirklich breit aufgestellt haben und versucht haben, auch über die Metal-Blase hinaus ein Publikum zu erreichen. Also wenn ich sehe, welche Leute aus meinem Umfeld wenig bis gar nichts mit Heavy Metal anfangen können, aber trotzdem Sabaton hören und auf Konzerte gehen, wo ich auch denke, so, okay, du gehst zu Metallica und du gehst zu Sabaton. Und dann ansonsten eine andere Metal-Band, wenn ich dir die vorspiele, findest du doof. Wo ich dann auch denke, so, okay, warum ist das bei diesen Bands so? Und Maiden gehen auch noch viele hin, die sonst kein Metal hören.
Ja gut, das sind ja auch so der große Platz hier. Schon Metallica und Maiden, wenn genau, jetzt noch Priest in den Rang wirfst, in den Ring. Ihr merkt, zweite Folge an einem Tag.
Ja, aber auch bei Maiden hast du ja dieses von Rod Smallwood, dem Manager,
auf jeden Fall.
Der auch alles durchtaktet und wahrscheinlich auch, wenn nichts dazwischen kommt, die nächsten 5 Jahre schon geplant hat. Und deswegen bin ich mir bei Maiden auch nie sicher, ob da nicht eventuell doch irgendwo schon das Studioalbum wieder in irgendeinem Tresor liegt. So wie bei Senjutsu.
Also in der heutigen Zeit kann ich mir das nicht so vorstellen. Ich glaube aber, dass er natürlich großen Anteil daran hatte, dass Maiden zu dem geworden sind, was sie sind. Und der klare Unterschied zu Sabaton ist aber, wenn du es jetzt auf die Zeitschiene betrachtest, ist das Vorgehen eigentlich relativ gleich. Es heißt Album, Tour. Nur bei Sabaton machen das die Jungs oder haben es lange Zeit die Jungs ja auch noch selbst in der Hand gehabt.
Sabaton haben keinen Manager. Das macht der Peer, der Bassist.
Und hier hast du halt wirklich dann den Punkt, warum dann Maiden vielleicht doch künstlerisch noch eine andere Hausnummer am Ende sind, weil ich glaube, es ist bei Maiden wirklich so gewesen, musikalisch hat sich die Band um sich selbst gekümmert und alles Businessmäßige hat der Manager erledigt. Ja. Und dadurch hast du natürlich andere kreative Energien, als wenn du dich jetzt auch noch aufs Business konzentrieren musst.
Genau. Und Maiden kommen natürlich aus einer Zeit, also ich glaube,
da hättest du das gar nicht selbst gekonnt.
So, das zum einen das und wann man war eben Musiker oder man hat im Büro gearbeitet, aber beides zusammen.
Heute machst du Musik im Büro.
Büroleute, die Heavy Metal hören, das hat es doch damals nicht gegeben. Es waren nur Arbeitslose, Asoziale und ein paar Handwerker. Nein, natürlich nicht.
Gab es bestimmt auch. Das möchte jetzt niemand unbedingt in Frage stellen.
Ach, lassen wir das.
Ja, eigentlich waren wir bei Drehtürbands, ne?
Genau, wir sind bei Drehtürbands. Aber ja, Sabaton sind in dem Sinne auch keine Drehtürband, aber eben doch schon einen Besetzungswechsel eben aus bestimmten Gründen.
Ja, würde ich auch so sehen. Ne,
was man halt auch irgendwo immer mal, gerade heutzutage, im Kopf halten muss, dieses All-In-Gehen. Wir versuchen jetzt wirklich mal von einer Band zu leben. Also ob das heute noch funktionieren würde, wie vor, sind es 10 Jahre, 15 Jahre ungefähr?
Dass Sabaton so richtig angefangen haben, groß zu werden, das müsste so 2010 in der Ecke gewesen sein, wo das so richtig angefangen hat. Also genau, schon 16 Jahre mittlerweile.
Als ich angefangen habe, Heavy Metal zu hören, waren die gerade mit Cliffs of Gallipoli so in aller Munde.
Und ja, mega. Leider spielen die den nicht mehr.
Ja, leider machen die auch keine Musik mehr in der Richtung.
Das ist auch das, was mir immer wehtut, weil wenn Leute mir erzählen, Sabaton machen kommerzielle Scheißmusik, denke ich mir, ja, okay, die kann man sich aber gut anhören. Aber ich vermisse halt auch wirklich so diese, ja, Magie klingt immer so hochtrabend, aber ich finde schon, dass die Art of War einen sehr eigenen Spirit atmet. Und da klingt eben nicht jeder Song gleich. Da ist zum Beispiel auch The Price of a Mile drauf.
Sehr geil.
Und Cliffs of Gallipoli sind für mich auf ewig Großtaten dieser Band. Und ich würde immer noch behaupten, das haben sie bis heute nicht geschafft, nochmal so hinzubiegen. Und ich würde auch beide Songs besser immer finden Als du weißt schon welchen.
Wer Sabaton Kriegsverherrlichung vorwirft, sollte sich mal Price of a Mile anhören, wo es nämlich um den Ersten Weltkrieg geht, wo Tausende, Hunderttausende gestorben sind.
Geht's da auch, ne? Wie bei Maiden.
Genau. Wo hundert und da ist es eben kein verherrlichender Song, sondern eben
Kein Stück. Ich meine, der Titel impliziert es ja schon. Was ist der Preis, den man für eine Meile? Es geht ja dann um Raumgewinn in einer Schlacht.
Da ist wirklich der Raumgewinn in Leichen gemessen worden. Also wie pervers kann Kriegslogik bitte sein und war sie damals?
Für eine Meile Landgewinn brauche ich so und so viele tote Leute, dann habe ich es geschafft.
Genau, tatsächlich. Mhm. Also ganz unglaublich. Also der Erste Weltkrieg sowieso. Und auch auf den letzten beiden Alben, in den vorletzten beiden Alben, wo es halt um den Ersten Weltkrieg hauptsächlich geht bei Sabaton, verherrlichen sie nicht ständig irgendwas. Das kann man wirklich nicht sagen. Also da verteidige ich die Band auch mit Klauen, Zähnen, Maschinengewehren, Panzern, Flammenwerfern, was immer wir da so haben. Nein, lassen wir das. Wir sind bei Drehtürbands. Haben wir eine deutsche Drehtürband?
Ja, damit hätten wir jetzt ja wirklich die Band, weil ist Except eine Drehtürband? Nein.
Naja, da wechselt also, auch schon relativ häufig was.
Da hätte ich gesagt, da kommt sehr stark drauf an, welche Phase der Band du dir anguckst. Wenn du jetzt wirklich mal die Phase seit der Reunion nimmst und dann seit dem ersten Album hat sich da schon einiges inhaltlich gedreht, aber nee, Except hätte ich nicht im Kopf. Mein Beispiel aus dem Anteaser der vorangegangenen Folge war ja immer Running Wild. Weil Running Wild gab's mal im Rockhard. Die Aussage dazu, Rock'n'Rolf oder Rolf Kasparek wechselt seine Mitmusiker ja wie seine Unterhose. Und ich auch so dachte, manchmal hat er aber also auch
zweimal am Tag.
Manchmal hat er auch 4 Jahre durchgehalten. Die Unterhose möchte ich dann aber nicht sehen. Running Wild ist für mich aus deutschen Landen ein sehr großes Beispiel für eine Drehtürband, weil ich bin mir nicht sicher, ab wann das so richtig anfängt, weil ich nicht so trittsicher bin, was jetzt die Zeit von Gates to Purgatory bis einschließlich Under Jolly Roger angeht. Also ob auf den ersten 3 Alben schon viel passiert ist. Aber ich hätte gesagt, spätestens ab dem 4. Album, also ab Port Royal, hast du da sehr konstante Wechsel drin. Sei es am Schlagzeug oder an der Gitarre.
Ich glaube, schon vom 2. zum 3. Album fing das an. Als Preacher raus war, da hat's dann.
Der ist aber Branded and Exiled, da war er noch dabei. Ja, oder? Genau. Da bin ich mir nämlich nicht 100% sicher.
Ich meine ja.
Weil das ist ja genau der Punkt. Mit Running Wild assoziierst du Rolf Kasparek, du assoziierst damit Piraten, du assoziierst diesen ganz speziellen Gitarrensound, diesen sehr vorgezogenen, schnellen Rhythmus, ne? Die ganz bestimmte Art der Melodieführung, wo man irgendwie sagt, ja, das ist so eine Piratenmelodie, ganz einfach, weil man mit Running Wild Piraten verbindet. Warum man dann auch bei Skull and Crossbones meinen kann, das eine wäre ein Running Wild Song. Aber Running Wild klang ja auch früher anders. Also Gates to Purgatory und Branded and Exiled galten ja früher als Black Metal. Ne? Wobei Black Metal da ja eigentlich nur bedeutet hat, dass du irgendwie über böse, okkulte oder dämonische Themen singst. Und das Lustige ist ja, der zweite Gitarrist von Running Wild, Preacher, der ist ja tatsächlich hinterher Priester geworden, ne? Wenn ich das so richtig im Kopf habe.
Ja, richtig. Aber ich glaube, der Name kam schon daher, dass er entweder religiös war oder schon Religionswissenschaften studiert hat.
Das fällt ja nicht vom Himmel, natürlich.
Nein.
Aber witzigerweise ist er auch derjenige, der einen der größten Running Wild Hits dann auch geschrieben hat, nämlich Prisoner of Our Time. Der ist nämlich nicht von Rolf Kasparek, soweit ich mich erinnere. Oder irre ich mich gerade völlig?
Da bin ich überfragt. Also ich bin zu Running Wild tatsächlich schon fast, wenn man sich die Karriere der Band anguckt, relativ spät gekommen. Nämlich tatsächlich erst 89 mit Death or Glory.
Aber gar nicht so schlecht als Einstieg.
Ja, und ich weiß auch noch genau, wann das war. Das ist nämlich die einzige CD auf dieser Welt, die mir mein Vater gekauft hat. Ich habe nämlich 1989 mit irgendeinem, ich weiß nicht, ob es Windpocken oder sowas waren, mit irgendeiner, obwohl ich schon Jugendlicher war, mit irgendeiner scheiß Kinderkrankheit wirklich heftigst im Bett gelegen Und da ist mein Vater tatsächlich losgezogen. Also kann ich dir irgendwas Gutes tun? Möchtest du irgendwas haben? Ich besorge dir das, damit es dir besser geht.
Keine Hörspiele?
Nein, das war, da habe ich tatsächlich schon Musik gehört. Und ich hatte vorher irgendwo die Kritik zu diesem Album gelesen, dass das halt so ein ganz tolles und überhaupt, das ist ja überall gelobt worden.
Dürfte auch der kommerzielle Höhepunkt genau. Oder zumindest die Einleitung davon
die gewesen Einleitung, sein. Ja, ja. Da ist er wirklich losgedackelt und hat mir diese CD gekauft. Das werde ich einfach nie vergessen. Das ist so ein Moment, wo Papa kauft mir eine CD. Das hat es nie vorher und auch nie danach gegeben. Aber da war das so. Und die habe ich da halt, ja, wie das damals so war, wenn man als Jugendlicher eine neue CD gekriegt hat. Man hatte ja noch nicht so viele und dementsprechend auch nicht so viele Alternativen. Die lief halt dann rauf und runter und runter und rauf und ja.
Das ist auch die Platte, wo ein anderer riesiger Hit drauf ist, Bad to the Bone. Und da ist nämlich dann auch wieder ein Mensch drauf, der, glaube ich, nur auf diesem Album spielt. Der Ian auch an, Finlay. Genau, der hat nämlich auch mitkomponiert an diesem Song. Mhm. Der spielt maximal, glaube ich, noch auf dem danach erschienenen Best of First Years of Piracy. Oder spielt da schon AC, der ja später Tourmanager geworden ist?
Oh, das ist eine gute Frage.
Aber fürs Protokoll, Preacher hat wirklich Prisoner of Our Time geschrieben. Ich habe es eben nachgeguckt. Beziehungsweise er hat ja auch einen bürgerlichen Namen.
Genau. Ja, dann drehte sich das Besetzungskarussell halt bei Blazing Stone schon und irgendwie gefühlt war, ja, auf jedem Album mindestens ein anderer Musiker. Oder haben die mal zwei Alben hintereinander in der gleichen Besetzung aufgenommen?
Lass mal ernsthaft überlegen. Du hast Ian Finlay am Schlagzeug. Dann müsstest du AC gehabt haben. Also wie gesagt, der ist heutzutage, oder ob er es immer noch ist, weiß ich nicht, aber der dann sehr erfolgreich als Tourmanager unterwegs war. Dann müsstest du Stefan Schwarzmann gehabt haben für Pile of Skulls, glaube ich. Und dann müsste schon Jörg Michael gekommen sein. Dann hat ja temporär hier FD von Rage bei ihnen getrommelt, weil Jörg Michael ja exklusiv für Stratovarius nur noch unterwegs war. Und dann kam Angelo Sasso am Schlagzeug und über Gitarristen muss man auch nicht unbedingt dann signieren. Jens Becker hat sehr konsequent lang bei Running Wild Bass gespielt, der dann
genau,
immer noch mittlerweile bei Grave Digger ja spielt. Und ansonsten, boah, Gitarristen.
Tatsächlich sind Blackhand Inn und Masquerade in der gleichen Besetzung entstanden.
Oder spielt dann Bodo?
Bodo Schmutzinski und Bass, Jörg Michael genau. Am Schlagzeug.
Und Guido Hermann.
Bodo am Bass und Thilo Hermann, Thilo, genau. ehemals Risk an der Gitarre. Genau, da haben wir mal eine gleiche Besetzung. Ja, aber Running Wild ist tatsächlich, glaube ich, was Drehtürbands aus Deutschland angeht, das Paradebeispiel. Und ja, über die Diskussion, wie viel Schlagzeug ist programmiert und wie viel nicht.
Also ich mache mir mal wirklich den Spaß. Ich habe, glaube ich, fast alle Running Wild Alben auf CD. Ich lege das mal nachher nebeneinander und gucke mir das mal an.
Wo das Schlagzeug programmiert worden ist, oder?
Nee, wie viele Besetzungswechsel es wirklich gab.
Also es gibt einen schönen Chart auf Wikipedia, wo ich aber an meinem Handy so scrollen und zoomen muss, weil das Ding so groß ist. Faszinierend. Was aber halt auch bei Running Wild so ist, der Signature-Sound ist eigentlich immer geblieben, weil du eben dieses ganz spezielle Gitarre von Rolf und seinem Gesang halt eben...
Der aber witzigerweise auch nicht von Under Jolly Roger kommt, weil der Running Wild Sound wird eigentlich mit Port Royal definiert, obwohl richtig. Jeder immer erzählt, das käme von Under Jolly Roger, wo ich denke, nein, dieser Signature Sound beginnt mit Port Royal, hört euch den Port Royal Opener an, Port Royal, und da ist er, da ist genau der Sound und den hast du nicht auf Under Jolly Roger und schon mal gar nicht auf dem Song Under Jolly Roger.
Nee. Das ist, Jolly Roger ist tatsächlich, ja, da hat man die Piratenthematik für sich entdeckt, aber ansonsten ist man musikalisch eigentlich noch näher bei den ersten beiden Alben als an Port Royal.
Auf jeden Fall. Aber wenn, also Under Jolly Roger ist der Song natürlich, aber er klingt auch nicht so wie der typische Running Wild Sound. Es ist ein Hinweis, wo es hingeht.
Typischer Running Wild Stammfall im Nachhinein.
Ja, aber er hat nicht dieses... Weil heutzutage, wenn du an Running Wild denkst, denkst du ja auch sehr schnell an wirklich schnelle Songs mit durchgehender Double Bass, ne? Sehr vorgezogen. Also, keine Ahnung.
Das ist dieses flirrende Lead-Gitarrenspiel.
Ja, das hast du auf dem Song auch nicht.
Nein, hast du nicht. Da ist es basischer noch, ja. Teutonischer.
Und ich weiß, Anna Jolly Roger ist zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, auch gar nicht gut angekommen. Nee. Weil vor allem dieses Piraten-Image bei Leuten eher zu gerollten Augenbrauen geführt hat. Nee, hochgezogenen. Gerollte Augenbrauen ist auch gut. Mit rollenden Augenbrauen und hochgezogenen Augen. Herrlich, herrlich. Ja, wie üblich. Zweite Folge an einem Tag und jede Menge verbale Entgleisung. Ja, also Under Jolly Roger, das Album war bei Release 1987 gar nicht so beliebt. Das kann man wirklich festhalten, weil man schon damals, glaube ich, sich so ein bisschen Sorgen gemacht hat, das ist so albern, eine Metalband, die sich als Piraten verkleidet.
Tja. Damals mochte man keine Gimmickbands.
Ja, schauen wir mal, ob Running Wild dann dieses Jahr auf dem Wacken ihre wirklich allerletzte Show spielen oder ob das nur die letzte vor der letzten war oder wie auch immer.
Das letzte Studio, das kommende Studioalbum wirklich das letzte ist, ich weiß es nicht.
Das letzte, letzte.
Ja, also die beiden zuletzt erschienenen Running Wild Alben fand ich wieder richtig gut. Also die haben zwar nicht mehr diese Magie wie Blazing Stone oder ja, oder die danach folgenden halt Pile of Skulls bis Masquerade haben. Aber sie sind gut, sie sind solide, die haben tolle Songs, das macht Spaß, die Produktion ist okay. Da ist alles prima. Also lange keine Rohrkrepierer mehr wie Rogues on Vogue. Oder jetzt wird's ganz gruselig, Shadowmaker.
Also Shadowmaker ist doch wohl der eine Song, I Want a Piece of the Action.
Ja.
Der klingt, als wäre es irgendwie, ich weiß nicht, wie irgendein Judas Priest Song, wo man so denkt, oh, und irgendein Song klingt wie Turbo.
Ja.
Ganz also komisches
Album. Ganz, ganz merkwürdiges Album. Also
der beste Song drauf ist der letzte, der heißt Dracula.
Ja.
Der war der beste.
Da sind so komische Lieder drauf.
Ja, da fragt man sich, was Rolf da geraucht hatte.
Genau.
Egal.
Und dieser Klingonen-Legionärs-Cover, nicht Klingone, Zylone von Raumschiff Galactica.
Ah ja, Kampfstern Galactica.
Meine ich doch.
Ja.
Das erzählen wir ja eigentlich.
Ich weiß nicht, es ist schon wieder zu spät fortgeschritten für uns.
Ja, aber Running Wild tatsächlich ist auch wieder so ein eher Solo-Projekt. Und ja, jetzt mit Anstieg der technischen Möglichkeiten im Laufe der letzten Jahre braucht man halt auch nicht mehr zwingend
Schlagzeugspielende Musiker.
Ja, das ist ja immer dieser Running Gag mit Angelo Sasso, dem Schlagzeuger, den noch nie jemand gesehen hat, von dem es kein Bild gibt und keinen Wikipedia-Eintrag und der namentlich einfach nicht genannt werden soll, weil die Sisters of Mercy ihn eigentlich nicht abgeben wollten. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Aber darum soll es ja gar nicht gehen.
Genau. Also
allein bei Running Wild könnte man wahrscheinlich auch Ewigkeiten einen Diskografie-Check machen und da mal drüber quatschen, aber dafür müsste man das auch alles dann mal wieder sich zu Gemüte führen.
Ja, zumal ich auch bei Running Wild immer mal wieder Alben habe, die ich einfach geskippt habe, also wo ich einfach nicht in kein Metal gehört habe, mit was anderem beschäftigt war. Und deswegen gibt es irgendwie Pile of Skulls, die habe ich zwar jetzt im Nachhinein irgendwo mal, vor allen Dingen, als diese Re-Releases rausgekommen sind, da gab es die irgendwann mal wirklich für einen schmalen Taler, für einen Fünfer bei Mediamarkt oder Müller oder sowas. Da habe ich mir mal das eine oder andere mitgenommen. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die jetzt ständig und dauernd gehört habe. Wenn ich Running Wild höre, ist es irgendwas zwischen Port Royal und Blazing Stone, wenn ich ehrlich bin.
Also mein Lieblingsalbum war immer Black Hand Inn. Aber Pile of Skulls ist auch ein Album, zu dem ich nie so richtig Zugang bekommen habe. Bester Song drauf ist Treasure Island am Ende.
Ja, die Schatzinsel.
Ja, doch, schön umgesetzt.
Ja.
Muss man ihm lassen. Also Literaturschinken irgendwie in Text und Musikform gießen kann der gute Rolf.
Ja, Lederstrumpf auf einem der letzten Alben. Last of the Mohicans. Nein, das ist gar nicht Lederstrumpf, das ist der letzte Mohikaner. Das sind zwei verschiedene Bücher. Und zwar vom gleichen Autor, aber zwei verschiedene Bücher. Das hätte ich doch hier fast wieder. Meine Güte, nee. Da könnte man auch mal drüber reden. Literatur im Heavy Metal.
Literatur im Heavy Metal. Mhm, kann man machen, ja. Aber im Moment sind wir noch bei Drehtür-Bands und biegen, glaube ich, langsam schon wieder auf die Zielgerade ein, weil wir schon wieder über 70 Minuten reden.
Aber das macht Spaß. Fällt dir denn noch eine klassische Drehtür-Band ein?
Mir fallen viele Sachen so ein, aber das ist dann, also allein wenn ich zu deiner Wand da gucke, Axel Rudi Pell, aber das ist für mich auch keine Band. Axel Rudi Pell ist halt Axel Rudi Pell als Solokünstler eigentlich. Und wer um ihn drum herum steht, ist eigentlich ziemlich egal.
Wobei auch da die Besetzung in den letzten Jahren, da sind wir jetzt wieder bei Karrierephasen, bis auf das Schlagzeug sehr stabil geblieben ist. Und
ja.
Sorry, Axel, du wirst mir da widersprechen, aber ich höre zwischen Bobby Rondellini und seinem Vorgänger nicht wirklich einen Unterschied. Aber da könnten wir den Schwenk zu Rainbow machen.
Rainbow?
die ja auch gefühlt mehr Musiker verschlissen haben als Alben veröffentlicht.
Ja, Rainbow ist halt Richie Blackmore, ne?
Das ist halt auch, da sind wir dabei. Aber ja, auch da, Axel, Richie, Axel, ihr kennt euch, ihr habt eine Gemeinsamkeit.
Eine gemeinsame Vergangenheit, zumindest theoretisch.
Ja, auch bei Bands wie Mob Rules oder Freedom Call hat es immer mal Besetzungswechsel gegeben. Wobei die ja auch auf einem, und das meine ich jetzt absolut nicht despektierlich, auf einem Niveau agieren, wo völlig klar ist, dass man eine Besetzung wahrscheinlich nicht über Jahrzehnte durchziehen kann. Allein schon aus wirtschaftlichen Gründen, weil Musiker abgeworben werden. Sascha Gerstner jetzt bei Halloween war wahrscheinlich ein Glücksgriff, sowohl die Band für ihn als auch er für die Band. Ja, Sirius Black hängt hier noch an der Wand.
Ja, da hat es auch viel Umstrukturierung gegeben. Ne? Ich glaube, nur noch der Bassmann ist von Anfang an dabei.
Der Mario. Ansonsten als Superstar-Projekt gestartet mit Roland Grapo und weiß der Henker, wer da noch alles dabei war, waren auch viele, viele namhafte Musiker. Aber hat sich halt im Laufe der Zeit zu einer normalen Band entwickelt. Macht aber immer noch Spaß zu hören.
Roland Grapo, Masterplan.
Ja, ich habe da einen Masterplan. Er ist nämlich so ganz aufgegangen.
Also, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie viele Besetzungswechsel gab es beim Masterplan? Allein mit Jörn Lande auf Album 1 und 2 dabei, auf Album 3 nicht, auf Album 4 wieder rein. Und dann gab es doch irgendwann diese Aussage nach dem Motto, ja, jetzt gibt es Masterplan 2.0, aber das hat auch nicht so lange gehalten. Und
Masterplan 2.0 war ja schon nach dem zweiten Album.
Ist er so?
Mit, wie hieß er denn, der vorher bei Riot war? Ach, DiMeo, Rob DiMeo?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall der Sänger auf dem dritten Gamma-Ray.
Auf dem dritten Gamma-Ray-Album, da singt Ralf Schäpers. Da bin ich mir ziemlich sicher, das ist Insanity and Genius.
Nein, auf dem dritten Masterplan-Album, das nämlich auch Mark II heißt. Weil es das dritte Album ist, deswegen heißt es Mark II. Zahlenmagie.
Wir sind ja, aber so das meine ich noch nicht mal. Es gab doch dann, nachdem Jörn Lande dann wieder raus war,
ja,
wieder die Idee, wir fangen jetzt wieder einmal ganz von vorne an, wieder mit einem anderen Sänger. Und da hat man doch auch gemeint, das ist jetzt das, was für die Ewigkeit hält. Und man korrigiere mich jetzt, wenn ich mich irre, aber das Letzte, was von Masterplan jemals bis hierher als Album veröffentlicht worden ist, waren doch die Pumpkings.
Ja, aber die Besetzung ist halbwegs stabil, bis auf dass der Schlagzeuger mal wechselt. Und das aber auch daran liegt, dass er eben nicht immer verfügbar ist, wenn Masterplan denn doch mal sporadisch was tun, ist die Besetzung stabil. Und man hat ja auch ein neues Album eingespielt, was wohl im Mai oder Juni kommt. Das ist auch noch mal ein bisschen verschoben worden. War auch wieder total clever, dass die Tour im April ist. Also irgendwie haben Masterplan das nicht so ganz mit dem Timing, finde ich. Aber der Sänger ist immer noch derselbe, der es auf dem letzten Album war. Der war ja vorher auch mal bei Thunderstone für ein Album, wo dann auch wieder Sänger raus, Sänger reingespielt worden ist. Aber das ist wieder ein Ding für eine andere Folge. Aber ansonsten ist das besetzungsmäßig gar nicht so dramatisch bei Masterplan, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, es geht. Also wenn man jetzt guckt, klar, Roland Grapo himself ist natürlich von Anfang an dabei. Wundert jetzt keinen. Dann an den Keyboards ist Axel Mackenrott seit 2002 dabei.
Ist auch ziemlich von Anfang an.
Dann am Bass steht hier aktuell jedenfalls, wäre Jari Kainulainen dabei.
Ja, ehemals Stradivarius.
2012 sogar,
genau, also auch schon lange dabei.
Und auch so lange am Gesang. Mein Gott, wie spricht man das aus? Rick Alzi.
Ja, oder Alzi.
Und seit 2016 Kevin Cott am Schlagzeug.
Ja.
Also, ja, auch seitdem halbwegs konstant. Jetzt ist nur die Frage, wie viele Alben hat man in der Zeit veröffentlicht? Ne?
Also wenig. Ja, das ist halt auch so eine Sache, wo ich das letzte von wann ist es? 10 Jahre jetzt mittlerweile her?
Pumpkins ist von 17 und das letzte richtige Studioalbum.
Novum Infinitum oder so.
Ja, so ähnlich. Ist von 2013, ja. Also auch dann schon jetzt 13 Jahre bald.
Meine Fresse.
Und wenn du dir halt die Albenveröffentlichungsjahre anguckst, kann man auch schon sagen, da ist eigentlich auch von Album zu Album irgendwas immer.
Ja, ja. Bis auf die ersten beiden, die waren ziemlich konstant.
Ja, das sieht auf jeden Fall so aus.
Und auch die besten, sorry.
Aber auch erstaunlich, wie wenig Alben man in einer so langen Zeit zustande bringen kann. Auch wenn du dir jetzt zu Gemüte führst, dass dann zwischen Pumpkins und dann jetzt dem nächsten auch schon wieder 9 Jahre dann liegen. Und dann ja wirklich 13 Jahre zwischen dem jetzt dann angekündigten und dem letzten richtigen Studioalbum. Ist schon irre. Also daher, also ich finde schon, wenn man diese ganzen Faktoren zusammenzieht, kann man dann schon sagen, dass das Masterplan schon doch eine ziemliche Drehtürband letzten Endes ist, weil die haben ja nicht viel veröffentlicht. Wenn diese Besetzungswechsel jetzt, keine Ahnung, wenn die seitdem 5 Alben veröffentlicht hätten, hätte man ja sagen können, okay, aber
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Wenn man das
Wobei man ja auch wirklich sagen
Besetzungswechsel muss, in Relation zu Studienalben größer als Faktor X, dann Drehtürband.
Wobei man ja aber auch sagen muss, Masterplan, der ist ja nicht aufgegangen, der Masterplan.
Nee, eben, den Witz habe ich aber vorhin schon
gemacht. Ja, klar, aber das war ja Roland Grapo und Uli Kusch sind raus bei Halloween und machen was gemeinsam. Ich weiß gar nicht, wie lange Uli Kuschs Anstellung bei der Band gehalten hat. War er auf dem ersten Album?
Ja, erste und zweite.
Das auf dem zweiten auch noch?
Okay. Ja. Die Besetzung war konstant. Das war sehr, sehr...
Und da hieß es ja auch lange Zeit, das ist der neue heiße Scheiß.
War es ja auch.
Ja, aber auch nur für 2 Alben.
Also ja, klar. Dann kam halt der Besetzungswechsel mit dem Sänger. Und der hat ja tatsächlich viel gekillt. Weil Songmaterial an sich ist nicht unbedingt schlechter auf dem, auch von mir lange verschmähten
MK2-Album.
Und das habe ich wirklich lange nicht gehabt.
Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe von Masterplan nur das 4. Album jemals komplett gehört, weil das habe ich auch mal besessen.
Boah, das ist aber eine Schande.
Die ersten beiden Alben haben mich damals nicht interessiert. Ich habe Masterplan beim Rock Hard Festival irgendwann live gesehen. Ich fand Jörn Lande als Sänger immer cool. Jörg Landmann. Fand ich immer cool, aber das hat mich damals nicht so richtig gecatcht, weil, ich weiß nicht, kennst du das manchmal, wenn du Musik hörst oder auch Bands auf der Bühne siehst und du irgendwie das, Mike fällt dir vor Schreck fast vom Stuhl, er hat immer noch nicht verkraftet, dass ich Aeronautics und Co. noch nicht gehört habe.
Nee, ich hatte gedacht, ich hätte meine Rückenlehne meines Bürostuhls festgestellt, aber war sie nicht und hatte mich leicht zurückgelehnt und hatte die physikalische Reaktion darauf nicht war mein Kopf nicht drauf gefasst.
Also ich versuche mal den Bogen zurückzukriegen. Was ich sagen wollte war, kennst du das, wenn du Bands live siehst und du irgendwie das Gefühl hast, vor dir steht aber keine Band? Also diesen Effekt hatte ich, als ich Masterplan live gesehen habe, schon sehr. Das wirkte auf mich nicht organisch oder natürlich irgendwie.
Also ich habe die im Vorprogramm von Hammerfall mal nicht gesehen.
Kann gut sein.
Zeitlich Hammerfall oder Stratovarius. Vor allem haben sie auf jeden Fall gespielt. Da war das gut. Da war das richtig gut. Aber das war halt auch die Anfangsphase von der Band. Und da waren sie vielleicht noch motivierter. Vielleicht war, als du die schon gesehen hast, dass da schon so erste Risse irgendwo im Gefüge waren.
Ja, aber das war auch sehr früh. Das muss 2005 gewesen sein. Also Jörn Lande war auf jeden Fall noch dabei.
Ja, aber wir haben noch eine andere Band, die es schon fast in zig Inkarnationen gegeben hat.
Gegeben hat? Oder gibt
immer
es
noch
die noch?
Gibt. Also die auch häufige Besetzungswechsel haben, die ich vielleicht aber auch nicht als Drehtürband bezeichnen würde, sondern eher auch als Band, die gewisse Phasen durchlaufen hat.
Okay, dann machen wir mit der jetzt mal den Sack zu.
Rage,
ja.
Auch bei ja. Rage hat es immer mal wieder aus verschiedensten Gründen massive Wechsel gegeben.
Aber ich bin bei dir, ich würde Rage auch nicht als Drehtürband in dem Sinne bezeichnen, weil wenn bei Rage was passiert ist, war das meistens mit einem lauten Knall und dann waren 2/3 oder 3/4 der Band weg.
Genau.
Oder in einem Fall sogar mal 4/5, ne? Wenn man jetzt Christian Wolf war, glaube ich, der Keyboarder und Arrangeur für die ganzen Klassikphasen damals.
War es dann nicht sogar 5/6?
Nee, oder? Die waren noch dann
2 Gitarristen.
Ja, aber Peavy singt und spielt Bass.
Keyboards, Schlagzeug. Stimmt. Hast du recht. Wen habe ich denn da jetzt gerade noch reingemogelt?
Weiß ich nicht. Vielleicht einen Sänger, den es nicht gibt, oder einen Bassisten, den es nicht gibt, weil das in Personalunion betrieben wird. Hm. Aber ja, Rage.
Stimmt.
Bei Rage tut sich viel, aber auch bei Rage hast du A, natürlich Peavy als verbindendes Element immer dahinter. Aber auch da bin ich bei dir, der Sound variiert dann sehr stark. Also du kannst ja nur sehr schwer, also du musst jetzt ja nicht Musik studiert haben, um den gigantischen Unterschied, den ein Viktor Smolski gegenüber anderen Gitarristen ausmacht. Und das ist noch nicht mal despektierlich gemeint, aber auch Manni Schmidt ist ein Genie auf seine Art und Weise. Aber wer wirklich sagen würde, er hört jetzt keinen Unterschied zwischen einem Song wie Baby, I'm Your Nightmare oder sowas wie Paint the Devil on the Wall. Also den müsste ich dann schon mal fragen. Du hast aber schon die ganzen Töne gehört, die in dieser Solo-Passage versteckt sind. Ne? Und die Griffbrett-Akrobatik bei Viktor Smolski kann man, glaube ich, auch, wenn man ihn nicht live gesehen hat, kann man raushören, dass das von dem, was er da spielt, unglaublich schnell und filigran ist.
Definitiv. Also, auch wenn er als Mensch vielleicht schwierig ist und
ja, ich sag mal so, ich glaube, wenn du halt jemand bist, der weiß, dass er gut ist, kann es, glaube ich, schwierig sein, mit so Leuten klarzukommen.
Ja, also da liegt vielleicht die Wahrheit auch in der Mitte und auch vielleicht in fehlender Kommunikation untereinander. Aber wie gesagt, Opivi ist ja mittlerweile wieder fein mit ihm. Zumindest wünscht er ihm nicht mehr die Pest an die Hacken, sondern
ich dachte, das wäre mit Mikey Tirana viel schlimmer gewesen.
Ja, aber die haben sich ja ausgesprochen. Da gab es ja einen Grund. Das waren ja Steroide und alles, die Persönlichkeit da ein bisschen verändert haben. Die sind ja wieder wirklich fein miteinander. Aber Rage merkst du halt wirklich, in welcher, also wenn du ein Rage-Stück hörst, kannst du ziemlich genau sagen, mit welcher Besetzung, aus welcher Phase das ist. Ob das jetzt die klassische Rage-Phase mit jetzt hätte ich fast Black and In gesagt. Das ist ja Black in Mind, meine ich natürlich.
Rage mit Black and In und Running Wild mit Black in Mind sind zwei unschlagbare Klassiker aus dem Jahre 1993. Finde alle Fehler.
Jetzt bringt er mich aus dem Konzept. Oder der orchestral geprägten Phase oder dann eben der Smolski-Phase ist, man hört da Unterschiede. Das ist ganz klar. Und bei Peavy finde ich es extrem, wie die Stimme sich entwickelt hat. Da hörst du auch tatsächlich Unterschiede. Jetzt bei Rock'n'Rolf zum Beispiel finde ich das nicht so extrem.
Ja, wenn du
oder bei
ab Port Royal anfängst zu hören, dann nicht. Der Unterschied von Gates to Purgatory zu Port Royal ist natürlich schon da. Klar, aber ab da ist klar, das will ich machen, so möchte ich klingen.
Genau.
Und auch Rock'n'Rolf oder Rolf Kasparek mag nicht der beste Sänger der Welt sein, aber er weiß genau, wie er seine Stimme für seine Songs einsetzen kann.
Genau. Bei Peavy merkt man halt, dass da durchaus das Alter seinen Tribut gezollt hat, beziehungsweise die Songs in der kreativen und kommerziellen Hochphase halt auch einen nicht mehr ganz so hohen, kreischigen Gesang verlangt haben. Und jetzt mittlerweile ist er, glaube ich, in seiner Comfortzone mit dem, was er noch kann, angekommen. Die ganz hohen Höhen kann er einfach nicht mehr. Ist halt einfach altersbedingt.
Aber das muss ich sagen, hat mir bei Rage auch nie gefallen, wenn Peavy diesen ganz hohen Gesang auspackt. Also
genau,
ich
du
mag
hast mir mein Aber da gerade vorweggenommen.
Ich mag ja einen Song wie Don't Fear the Winter, aber ich höre ihn mir lieber in einer halbwegs aktuellen Live-Fassung an als in der Perfect-Man-Version, weil das, muss ich sagen, finde ich vom heutigen Standpunkt aus nicht, schon anstrengend.
Genau, nicht ganz so gut gealtert, da gebe ich dir voll und ganz recht.
Das wäre mein Aber gewesen.
Aber oder Abath? Eins meiner absoluten Lieblingsspiele übrigens, Otti.
Und zum Abschluss, oder fällt uns noch was ein?
Ach, mir wird noch so vieles einfallen, aber lassen wir es erstmal hierbei.
Genau, auch hier gilt natürlich wieder, Leute, kommentiert das gerne, wo auch immer ihr über diese Folge gestolpert seid oder auch auf Insta und oder Facebook. Ob ihr verstanden habt, was wir mit Drehtür-Bands meinen, ob wir hier Bands genannt haben, die ihr auch als Drehtür-Bands bezeichnen würdet und natürlich auch sehr gerne, nennt uns doch gerne Bands, wo ihr sagen würdet, das sind für mich vielleicht sogar noch sehr viel mehr Drehtür-Bands als die, die ihr jetzt hier genannt habt. Vielleicht sind das auch Bands, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir sie nicht kennen oder weil man manchmal ja auch gar nicht mit dem Line-Up von Bands unbedingt vertraut ist.
Also, könnt ihr jetzt noch Anthrax, Overkill haben auch alle signifikante Besetzungswechsel gehabt. Anthrax hätten wir in unsere Sängerfolge nehmen können.
Klar.
Du hast
mehrfach. Ja, stimmt doch.
Ja, eine Band wie Fifth Angel, die in keine Ahnung der wievielten Inkarnation Musik macht. 4 Alben, 3 Sänger. Also was willst du mehr? Aber da liegen auch Jahrzehnte zwischen.
Sängerwechsel hätte man auch wunderbar Threshold nehmen können. Allein ja. Für Damien Wilson und dann wieder Damien Wilson und dann nochmal Damien Wilson. Und auch jetzt doch wieder hier, wie heißt der?
Glenn Morgan.
Auf einmal doch wieder. Und
Captain Morgan. Captain Morgan.
Threshold mit Captain Morgan.
Ja, dann ein Interimsänger, weil Glenn krank war auf der letzten Tour. Und das ließe sich x-beliebig fortsetzen. Wenn man aus dem Rock, aus dem Metal mal in den Rock schielt, Genesis, einer der vielleicht prägendsten Sängerwechsel und sich stilistisch verändernden Bands.
Ja, da gibt's einiges. Drehtür-Bands und zum Abschluss, bevor wir uns jetzt verabschieden, noch eine lustige Geschichte, auf die mich Mike gerade zurückerinnert hat mit Abba oder Abath. An dieser Stelle, falls du es hörst, gehen ganz liebe Grüße an den Hörer raus, der sowohl den Metal Keller als auch diesen Podcast hier abonniert hat, dem dann Otti irgendwo über den Weg gelaufen ist und der Otti fragte, bist du nicht Metal Markus?
Großartig.
Woraufhin Otti mir eine WhatsApp-Nachricht schickte, mich hat gerade jemand mit dir verwechselt. Ich bin nach Hause gekommen, habe mein Handy rausgezogen, habe laut angefangen zu lachen und Kathi fragte mich nur, was ist los? Also, leider hat Otti sich den Namen nicht gemerkt. Wenn du das hörst, liebe Grüße an dich, melde dich doch gerne mal. Es war auf jeden Fall eine herrlich schöne Situation. So mussten sich wahrscheinlich auch Metal-Musiker fühlen, die sich irgendwie ähnlich sehen. Wenn dann einer sagt, spielst du nicht bei, weiß ich nicht. Nein, schade.
Ja, Gott, oh Gott, oh Gott.
Und hört mehr Metal-Keller, muss man ja auch mal sagen.
Ja, das ist wirklich, wer den Metal-Keller nicht kennt, gerne mal reinhören. Gebt euch 1-2 Folgen Zeit, bis ihr das Konzept verstanden habt.
Und Ottis Humor.
Ja gut, wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr mit Ottis Humor keine Probleme.
Das stimmt.
Da wäre ich mir ziemlich sicher. Also ich Fanta.
Fanta? Fantasie oder Cola du?
Genau. Ich habe da nichts dran gefunden. Und natürlich, der Metal Keller lebt natürlich von seinen Gästen, je nachdem, wen man da hat. Und egal, wie kontrovers er irgendwo gesehen wird, die Folgen mit Markus Jülich von Crematory sind, der ist ein Typ, der ist ein eigener Typ, aber die Folgen mit ihm, die sind großartig. Man lacht sich kaputt und ja.
Und immer dran denken, Markus Jülich klingt wie Helmut Kohl.
Gott.
Das war irgendwann mal,
ja.
Da hatte Otti auf Insta irgendeine Story, wo es hieß, schreib mir irgendwas, was dir zu irgendwas einfällt oder stell mir eine Frage. Und da schrieb ich ihm eben, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass Markus Jülich 1a wie Helmut Kohl klingt? Und er nur meinte, Alter, ist mir nie aufgefallen, aber jetzt kann ich es nicht mehr nicht hören.
Das ist allerdings tatsächlich
in wahr. In der ganzen Betonung und Art und Weise zu sprechen, Ja, so ist das. Aber damit sind wir auch heute wieder nach beinahe anderthalb Stunden am Ende angekommen. Gefühlt haben wir erst vor 5 Minuten angefangen zu reden, weil wir haben wieder unzählige Dinge wahrscheinlich vergessen, die wir eigentlich hätten erwähnen wollen.
Natürlich.
Und keine Ahnung. Und auch hier gilt halt, wenn ihr meint, wir sollen das nochmal fortsetzen, machen wir natürlich gerne einen zweiten Teil. Gerne dann auch mit Bands, die ihr uns vielleicht mal nennt, die wir vielleicht auch gar nicht kennen. Ist ja vielleicht auch mal witzig. Jetzt muss jetzt vielleicht nicht die Underground Black Metal Band sein, weil das ist für uns beide, glaube ich, jetzt nicht so der Sweet Spot. Aber naja, schauen wir mal. Mike, hast du noch irgendwelche glorreichen letzten Worte vor den absolut letzten Worten?
Tatsächlich nein, weil meine Stimme sich auch so langsam, aber sicher in Abgründe bewegt, da ich von Donnerstag tatsächlich noch ein bisschen heiser und angeschlagen bin.
Ich dachte von Freitag, von den 25 Versuchen, eine 13-minütige Folge aufzunehmen.
Nein, den Versuch habe ich ja nur einmal unternommen. Das heißt, eigentlich musste einmal neu ansetzen, weil ich die Witches and Kings Tour natürlich mit der Pirates and
Bitches and Kings
verwechselt habe.
Bitches and Wimps Tour.
Das ist Manowar.
Ich sage, wir müssen so Quatsch einfach aufschreiben.
Ja.
Wir verdienen Geld damit. Dann machen wir dann alles Panflötenmann-Songs.
Bitches and Wimps. Manowar 80er Jahre Tour. Spielen Pleasure Slave in voller Länge. Und ein Bass-Solo.
Mit Live-Intro, wo Joey DeMaio sich ein paar junge Mädels auf die Bühne holt, mit denen er sich nach eigener Angabe auf Tour ja gerne fit hält.
Ja, und das glaubt er doch selber nicht.
Weiß ich nicht.
Also nicht mehr.
Sein kunstvolles Liebesspiel ist dann das Intro.
Ja. Der beste Freund des Bassisten sind die Finger, habe ich mal gehört.
Bevor das ausartet. Und natürlich auf ewig in Anlehnung an Manowar. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Wenn wir ein bisschen eskaliert sind, seht es uns nach. Das passiert immer, wenn man zwei Sachen hintereinander aufnimmt. Irgendwann, ja, bahnt sich der Wahnsinn einfach den Weg aus den Hirnwindungen ins Sprechorgan. Da kann man nicht viel gegen machen. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns. Bleibt uns gerne gewogen. Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert den Podcast, damit euch noch mehr Nerd Talk und Fanboy Alarm in Zukunft nicht mehr entgeht. Und ansonsten wisst ihr, we are loud and hard and stark und schnell. If you don't like us, go to hell und
you ate my hero.
Tschö.
Ciao.
Das war es dann für heute, doch wo das herkam, gibt's noch mehr. Auf Interviews und Spätzles freut ihr euch bestimmt schon sehr. Von dem Podcast für den Haushalt, den Sport oder die Autobahn. Drum schaltet wieder ein für noch mehr. Nerdtalk und Fanboy Alarm.
Schöne Autokorrektur. You ate my hero. So der Marshmallow-Mann oder so, ne? Der Marshmallow-Mann ist irgendwie ein von den Ghostbusters. So, you ate my hero.
Antonio oh. Von All for Metal heißt bei mir Antolino.
Antolino? Tolino ist so ein E-Book-Reader.
Ja, und Antolin ist ein Schullernprogramm.
Genau.
Hier habe ich was im Antolino gemacht.
Antolino. Hi, hier nochmal eine kurze Erinnerung an das, was ich am Anfang gesagt habe. Hört rein in den neuen Podcast mit Chris von Motor Jesus und mir. Den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr vergessen habt, wie der Podcast heißt, der Titel lautet